Herzlich willkommen zu der Bas trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jonges. Immer montags erscheint eine neue Folge unseres Podcasts. Unser Bas, Wolfgang Rolzhofen, spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für unsere Stadt, aber auch für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herrendorf und ich moderiere dieses Treffen. Unser heutiger Gast ist Dr. Andreas Gasten. Er wurde 1962 in Köln geboren, hat hier an der Heinrich-Heine-Universität Medizin studiert und auch promoviert. Andreas Gasten hat von 1989 bis 1996 im Marienkrankenhaus in Kaiserswerth gearbeitet, anschließend als niedergelassener Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Rheumatologie in einer Gemeinschaftspraxis. 2013 wurde er Präsident des Bundesverbandes für Orthopädie und Unfallchirurgie, ein Jahr später zum Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gewählt. Diese Position hat er bis heute inne. Herzlich willkommen, Herr Dr. Gasten.
Hallo.
Lieber Wolfgang, wir lesen und hören von unserem Gast regelmäßig in den Medien. Ich weiß aber nicht, ob alle so genau wissen, was eigentlich die Aufgaben eines Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sind. Magst du das vielleicht als erstes mit unserem Gast erörtern?
Gerne, lieber Christian. Auch von mir ein herzliches Willkommen, lieber Herr Dr. Gasten. Was sind Ihre Aufgaben als Vorstandsvorsitzender?
Also grundsätzlich muss man sagen, wir haben ja die Versorgung in Deutschland für den ambulanten Teil, also das Netz der niedergelassenen Praxen, hat ja einen Verwaltungshintergrund. Alleine um Abrechnung zu gewährleisten, aber auch verschiedene Behandlungen durch den gemeinsamen Bundesausdruck. Das ist regional in den Landeskassenärztlichen Vereinigungen geregelt und bundesweit gibt es die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die sozusagen als Dachorganisation der KV'n Gesetzgebung umsetzt. Häufig und versucht, die im Sinne der Niedergelassenen zu beeinflussen, sich um Sicherstellung kümmert und natürlich um die Honorare der Ärzte.
Wie viele Ihrer Zeit können Sie von Düsseldorf aus arbeiten? Wie viel Zeit verbringen Sie in Berlin?
Normalerweise ist es ja ein Hauptamt, bin ich eigentlich unter der Woche in Berlin, aber dank Corona, muss man in Anführungsstrichen sagen, haben sich natürlich viele Sitzungen ins Videoformat verflüchtigt und da ist es dann schon möglich, mal den einen oder anderen Tag doch länger in Düsseldorf zu bleiben.
Sind Sie gar nicht mehr in Ihrer Praxis auf der Schadowstraße?
Doch, ich bin samstags, mache ich dann häufiger Sprechstunden und habe dann immer mal montags die Möglichkeit zu operieren und weil ich ja nun einige Kollegen in der Praxis habe, geht das auch, sonst wäre das natürlich nicht darstellbar.
Ich kenne Ihren Kollegen, Dr. Dormann. Wir sind in Berlin Ihre wichtigsten Gesprächspartner.
Wir haben im Grundsatz die Gesprächspartner, die in Natur gegeben, die Krankenkassen, die mit ihren Spitzenverbänden natürlich auch in Berlin sitzen. Wir sitzen ja gemeinsam im gemeinsamen Bundesausschuss. Dann natürlich das Bundesgesundheitsministerium als direkter Ansprechpartner und letztlich alle Player im Gesundheitssystem von Abgeordneten bis zu Ausschüssen, bis Krankenhäusern und die Deutsche Krankenhausgesellschaft sitzt auch in Berlin.
Okay. Und welche Rolle spielt die Kassenärztliche Bundesvereinigung in der Gesundheitspolitik generell?
Na, eine wichtige natürlich. Ja, sie vertritt die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte und damit letztendlich auch die Patienten und Patientinnen, die da in Behandlung sind.
Weil wir haben ja dieses ganze System jetzt durch Corona auch nochmal neu kennengelernt. Mhm. Also STIKO, glaube ich, war vorher kaum jemand im Begriff.
Genau.
Die Virologen.
Dachten alle an Sticken oder so.
Genau. Wenn man das so als so eine Landkarte aufmalen würde, wo wären sie dann da? Also das... Wo spielen Sie da eine Rolle, wenn jetzt zum Beispiel solche Entscheidungen anstehen zum Thema Impfen oder zum Thema?
Ja, da sind wir zentral. Also gerade die Impfentscheidungen und wo geimpft wird, beispielsweise das Prozedere, die Meldeformalitäten, die Vergütung fürs Impfen, die Bestellung der Impfstoffe, Lieferung, das ist das, was wir verhandelt haben, in dem Fall mit dem Bundesministerium für Gesundheit. Und in der Form erfolgt dann die Abstimmung auch noch mit den Apothekern, die ja dann Impfstoff liefern müssen.
Die sind aber nicht bei Ihnen organisiert?
Nein, die sind tatsächlich in Ihren eigenen Organisationen.
Sie haben gerade den neuen Gesundheitsminister schon angesprochen oder seine Behörde. Was bedeutet der Wechsel von Jens Spahn zu Karl Lauterbach auch so in Ihrem Umfeld?
Von Bankkaufmann zu Mediziner.
Für mich ist es Minister Nummer 5. Insofern hat man ja dann schon eine gewisse Ruhe. Ich habe ja, Eltern werde ich noch erinnern, Philipp Rösler war der Erste, ja. Dann kam Daniel Bahr, Hermann Gröhe, Jens Spahn und jetzt Karl Lauterbach. Alle diese Player kenne ich und kannte ich schon lange. Karl Lauterbach kenne ich mit Sicherheit jetzt auch schon 10, 15 Jahre. Und insofern hat man natürlich immer wieder Berührungspunkte. Er ist natürlich ein ganz anderer Typ als Jens Spahn. Nicht nur, weil er mal Medizin studiert hat. Er ist natürlich bekannt aus den Talkshows und jetzt muss er unter Beweis stellen, ob er auch eine Behörde mit 2000 Mitarbeitern und 2 Sitzen, nämlich in Berlin und Bonn, das Bundesministerium für Gesundheit sitzt ja noch in Bonn, führen kann und die vielen Dinge, die für den Normalbürger überhaupt nicht erkennbar sind, in so einer Behörde regeln. Und das fängt bei banalen Rezeptbedruckungen an, ein Thema, wo sich kein Mensch einen Kopf drüber macht, was völlig selbstverständlich ist, aber ein zentraler Punkt. Während ab morgen keine Rezepte mehr ausgestellt werden könnten, weil irgendein Formular nicht genehmigt ist, dann hätten wir ja Land unter und insofern wird er das hinbekommen müssen, um im Amt zu reüssieren.
Heißt aber, die Wechsel an der Spitze sind für Sie in der Alltagsarbeit dann gar nicht so entscheidend. Die Behörde muss laufen.
Natürlich muss die Behörde laufen, aber natürlich ist es entscheidend, wer Gesundheitsminister ist. Und es ist natürlich auch entscheidend, da einen engen Draht zu haben, weil viele Dinge werden natürlich formal geregelt, aber viele Dinge kann man eben auch manchmal auf dem kleinen Dienstweg schon mal verproben. Und da hilft es immer, wenn man sich kennt, um dann auch das ein oder andere Mal, ohne dass Kameras oder Journalisten dabei sind, zu besprechen. Und dann muss man mitunter auch feststellen, es gibt Grenzen oder Brückchen, über die kann der eine oder andere nicht gehen. Das muss man dann auch anerkennen. Und insofern ist es immer sinnvoll, wenn es einen guten Austausch gibt.
Sie waren mit Lauterbach auch schon gemeinsam in Talkshows oder in den gleichen Talkshows. Wie oft waren Sie einer Meinung in der Pandemie, wie oft nicht?
Also ich glaube, wir sind in manchen Punkten, wo es um medizinische Bewertungen geht, meistens wahrscheinlich nah beieinander. Das ist einfach der Faktenlage geschuldet. So, und wir lesen ja die gleichen Studien. Die Schlüsse, die wir daraus ziehen oder die Maßnahmen, die daraus ableiten, da sind wir häufig anders unterwegs. Das liegt aber daran, ich will es mal ganz verkürzt sagen, Karl Lauterbach ist sozusagen jemand, mit der Maßgabe unterwegs ist, auch wenn Leute den Sinn und Zweck von Impfung nicht verstehen, dann muss ich die trotzdem schützen, und hat sozusagen, ich sag mal, das Gefühl, er müsse die auch gegen ihren eigenen, in dem Fall falschen Willen, zum Besseren zwingen. So. Und ich bin jemand, der sagt, wenn ich jemand, der erwachsen ist und seine fünf Sinne beieinander hat, Pros und Cons aufzähle, dann glaube ich, hat man auch das Recht, sich unvernünftig zu verhalten. Ich setze mehr auf Eigenverantwortung. Glaube auch, das kann man den Menschen zumuten. Niemand wird erzählen, dass er nach anderthalb Jahren Corona nicht weiß, worum es geht. Und Karl Lauterbach ist da eher jemand, der sagt, ich muss die Leute vor sich selber schützen. Also es ist schon eine andere Herangehensweise. Da unterscheiden wir uns dann schon.
Ja, ich weiß von Lauterbach, der liest also bis tief in die Nacht diese neuen Studien, die Sie gerade schon angesprochen haben. Hat sich das bei Ihnen auch verändert, dass Sie in den letzten anderthalb Jahren deutlich mehr Nachtarbeit eingeschoben haben und nochmal deutlich mehr Studien gelesen haben als vorher?
Also ich habe virologische Studien gelesen. Die haben mich natürlich vorher nur am Rande interessiert und wahrscheinlich Karl Lauterbach genauso wenig. Wir werden ja alle zu Hobby-Virologen. Und natürlich schauen wir auf die Studien aus anderen Ländern, weil wir ja feststellen, dass in unterschiedlichen Ländern völlig anders an die Pandemie herangegangen wird, als wir das getan haben. Und wenn man im ersten Jahr noch sagen konnte, ja, ist schon gut, dass wir das anders gemacht haben, dann kommt man jetzt in der vierten Welle so langsam doch mal ins Grübeln und sagt, wieso kommt das jetzt bei uns nicht wirklich zur Ruhe? Denn die Länder, über die wir vorher noch nicht sagen, die Nase gerümpft haben, aber ein bisschen, die sind jetzt eigentlich ganz entspannt in der Pandemie, und wir haben hier, jetzt sind die Zahlen ja, aber wir haben doch noch mal eine harte Zeit gehabt. Ja.
Was wahrscheinlich wiederum mit den Impfungen zusammenhängt, die einfach...
Jein, das hängt gar nicht mal unbedingt mit den Impfungen zusammen. Ein Aspekt ist, das sagt keiner so deutlich, aber wenn man genau hinhört, haben es von Christian Drosten bis zu anderen alle letztlich zugegeben, wir holen die Infektionen nach, die anderen Länder schon alle hatten. Also als wir vergleichsweise niedrige Inzidenzen hatten und haben ja auf Lockdown gesetzt und gemeint, man könne, wenn man nur 3 Wochen alle zu Hause bleiben, dann geht Corona woanders hin. Das war ja nun ein fast kindischer Aberglaube, muss man fast sagen. Ist es in anderen Ländern deutlich stärker durchgelaufen, und das ist der entscheidende Unterschied. Neben Schweden, Impfquote deutlich schlechter als bei uns. In Schweden ist es halt als tiefenentspannt. Und auch die Engländer haben bei 65 Millionen Einwohnern ungefähr, also 20 Millionen weniger als wir, fast 11 Millionen genesen, also doppelt so viel wie wir. Und damit ist insgesamt im Volk eine höhere Grundimmunität. Dazu wird natürlich geimpft. Also Impfungen machen schon einen entscheidenden Punkt aus. Aber man darf nicht unterschätzen, dass eben in anderen Ländern zum Teil mehr Infektionen zugelassen wurden, zum Teil gewollt, zum Teil, weil man es nicht anders hingekriegt hat. Im Ergebnis sind die aber immunologisch einen Schritt weiter.
Wie ist es da dann mit den Todeszahlen eben dazu? Weil das wäre ja aber das.
Also das ist sozusagen so der harte Endpunkt. Jetzt tut man sich ja sehr, sehr schwer, die Todeszahlen zu vergleichen, weil wir ja auch in Deutschland, eigentlich kommt ja immer diese Kleineinstellung an, / mit Corona gestorben. Und das ist sehr, sehr schwierig zu sagen, sind die nun an Corona gestorben? Hat Corona einen maßgeblichen Anteil oder ist es Zufall? Und wahrscheinlich werden wir häufig feststellen, maßgeblichen Anteil. Das hat sicher verkürzend gewirkt, gerade für ältere Menschen, wenn die eben in einer vulnerablen Lebensphase, jemand ist hochbetagt, ohnehin nicht gesund und bekommt dann so eine Erkrankung, dann wirkt die natürlich lebensverkürzend, und dann kann das durchaus in dem individuellen Leben auch 3, 6 oder vielleicht ein Jahr Lebenszeit kosten, was individuell natürlich tragisch ist. Aber ob wir jetzt, wenn wir diese Todeszahlen wirklich realistisch vergleichen könnten, theoretisch, dann glaube ich, muss man warten, bis die Pandemie vorbei ist, ob am Ende des Tages wirklich wir besser dastehen als andere Länder. Das ist schwierig zu sagen. Wir sehen ja schon, dass Corona überwiegend Alte und Kranke tötet. Ja, also junge, gesunde, selten gibt es auch. Das ist ja die Regel, die die Ausnahme bestätigt. Aber im Wesentlichen sind es natürlich die Alten und die Kranken, die betroffen sind. Und die Länder, die besser schützen und das gut hingekriegt haben, das war ja der Vorwurf immer in Schweden, das sie jetzt anfangs nicht gut gemacht haben, die werden per Saldo natürlich weniger Todeszahlen haben. Und da müssen wir mal abwarten, ob wir da wirklich so gut dastehen. Dazu spielen, das darf man nicht unterschätzen, natürlich soziale Lebensverhältnisse eine große Rolle. Also Armut ist ein Nährboden auch für Corona. Schlechte Lebensverhältnisse, schlechte Arbeitsverhältnisse. Leute können sich nicht schützen, hängen eng aufeinander. Gesundheitsversorgung, das spielt natürlich auch eine Rolle. Insofern gibt es da schon Unterschiede. Und ich würde hoffen, dass wir unterm Strich, wenn das Thema mal vorbei ist, besser dastehen als die anderen. Aber ich glaube, da muss man wirklich abwarten.
Was sind Ihre Erwartungen jenseits von Corona an den neuen Gesundheitsminister?
Ja, wir haben eine Riesenagenda. Da ist Corona überstrahlt ja alles. Aber man muss sagen, eigentlich ist Corona ja on top zu sehen. Das, was wir sonst jeden Tag machen, also Versorgung für 72 Millionen gesetzlich Versicherte sicherstellen, haben wir ja nicht aufgehört in den 2 Jahren. Also wir sehen 4 Millionen Menschen jeden Tag in den Praxen. Und da kommt jetzt Corona noch oben drauf. Und wenn man sich natürlich ich glaube, er darf nicht den Fehler machen, sich als Gesundheitsminister auf Corona allein kaprizieren, sondern das ganze andere muss auch laufen. Das geht los bei Digitalisierungsvorhaben, das geht los bei Notfallreformen. Wie gehen wir mit den Krankenhäusern um? Wie stellen wir Versorgung in der Zukunft sicher? Ländlicher Raum, Nachwuchsgewinnung. Also die Themen in der Gesundheitspolitik sind extrem groß und wir haben eine ganze Reihe Themen, die nicht bearbeitet wurden in den letzten Jahren. Pflegenotstand ist jetzt jedem präsent, haben wir seit 25 Jahren und ich glaube, wenn Corona dann vorbei ist, dann muss richtig Strecke gemacht werden in diesen Bereichen, sonst wird uns das auf die Füße fallen.
Sind zum Beispiel jetzt die Mediziner im Team von Herrn Lauterbach, also Steg und Drosten?
Ja, ich finde es mehr als folgerichtig, dass man Hendrik Streeck mit in diese Kommission berufen hat, denn er war letztlich mit der Erste, der zu Corona geforscht hat. Wir wissen alle die Gangl-Studie, keiner war so schnell am Ort des Geschehens und wirklich bei Erkrankten. Und er ist natürlich international ausgewiesener Experte. Ich sag mal, die Rivalität zu Christian Drosten ist bekannt. Das ist okay, wissenschaftlich manchmal anderer Meinung, aber es ist natürlich, das muss man glaube ich so deutlich sagen, wir erleben eben auch, dass Wissenschaft eine mediale Präsenz erfährt, die dem einen oder anderen auch sehr gut gefällt. Und da erlebt man schon, ich will jetzt mal fast so etwas Dievenhaftes, was in der Wissenschaft ungewöhnlich war. Das gibt es natürlich überall, aber das fällt jetzt besonders auf. Und ich kann mich an einen Sachverhalt erinnern, der mir persönlich extrem unangenehm aufgestoßen ist. Hendrik Streeck war ja immer im Beraterstab von Armin Laschet, aus gutem Grund. Und als ein Beraterstab auch für den Bund gesucht wurde, gab es tatsächlich Interventionen von Drosten, dass er sich massiv dagegen ausschloss, Hendrik Streeck da reinzuberufen, weil der eben andere Meinung vertreten. Und das könnten sich dann Querdenker sozusagen zu eigen machen und würden damit auf die Runde. Deshalb bin ich froh und finde es gut, dass er jetzt im Expertenrat der neuen Bundesregierung drin ist, weil ohne Frage auch Drosten ist natürlich ein renommierter Mann, aber es wird profitieren davon, wenn sich diese klugen Köpfe gemeinsam den Kopf zerbrechen, um über den vielleicht inhaltlichen Dissens zu einer vernünftigen weiteren Lösung zu kommen. Und das so funktioniert Wissenschaft und nicht, indem man den anderen desavouiert.
Sie haben vor einigen Tagen gesagt, die Bundesregierung bremse den Impffortschritt aus. Wie haben Sie das gemeint?
So wie ich es gesagt habe. Es ist
Hörerinnen und Hörer.
Ja, wir haben ja erlebt, das war ja für uns ein Erweckungserlebnis, muss man fast sagen, dass das Land, in dem der Impfstoff entwickelt wird, keinen Impfstoff hat. Also wir haben im letzten Jahr ja erlebt, dass in einer Rekordzeit ein Impfstoff entwickelt wurde, der hochwirksam ist. Und das muss man sagen, hätte ja keiner erwartet, dass wir mittlerweile mehrere Impfstoffe gegen Corona haben, von denen der schlechtest wirksame deutlich besser wirkt als ein Grippeimpfstoff. Das muss man ja einfach mal so anerkennen. Es ist ja manchmal absurd, wenn, ich sage jetzt mal, Fußballer über die Wirksamkeit von mRNA-Impfstoffen die potenzielle Abwägung gegen den Totimpfstoff sprechen, dann habe ich dann schon Schwierigkeiten, das noch irgendwie mit Humor zu tragen. Aber dann war dieser Impfstoff nun fertig und man hat es versäumt, nachdem man ja die Firma mit, ich glaube, insgesamt 350 Millionen bei der Entwicklung unterstützt hat, was sicher eine kluge Investition war, sich gleichzeitig entsprechend Chargen zu sichern. Und die Wohnbevölkerung Deutschlands ist ja bekannt, 82 Millionen, also 2 Dosen, wäre also selbst für einen Zweitklässler auszurechnen gewesen, wie viel Impfstoff man für diese Menschen braucht. Aber irgendwie hat man den dann doch nicht bestellt. Jens Spahn, das muss man deutlich sagen, hat das versucht, zusammen mit den Franzosen, Italienern und Holländern so eine gemeinsame Impfstoffinitiative für die EU zu machen, zu sagen, komm, wir kaufen jetzt für 500 Millionen EU-Bürger Impfstoff. Und ist dann, das ist zumindest der Narrativ, den ich kenne, von Frau Merkel zurückgepfiffen worden und dann wurde es in die EU-Kommission gegeben. Und was das bedeutet, wissen wir alle, wenn es in der EU-Kommission landet, ist das in der Regel nicht gut. Und deshalb haben wir eben über eine gewisse quotale Zuteilung relativ gesehen zu wenig Impfstoff bekommen. Und das ist tatsächlich immer noch der Fall. Selbst im Jahr 2 der Pandemie haben wir bis Jahresende zwischen 40 und 45 Millionen Dosen noch verfügbar. Aber auch das kann sich jeder Drittklässler ausrechnen. Wenn wir jeden über 18 boostern und die 22 Millionen Nicht-Geimpften 2-mal impfen wollen, wird das nicht reichen. Und das ist dann das Problem, wenn ich parallel Verlautbarungen höre, sollte ich jeder ab 18 boostern lassen und habe einfach nicht genug im Schrank, dann ist das nicht besonders zielführend. Und da muss man sagen, das ist dann nicht ein Versäumnis der Ärztinnen und Ärzte. Und da brauche ich auch keine Tierärzte noch in den Impfprozess mit einschleusen. Ich muss einfach mal Impfstoff anschaffen.
Und auch keine Apotheker.
Die haben andere wichtige Aufgaben. Die sollen den Impfstoff bereitstellen. Das hat bisher in der Arbeitszeit auch immer gut funktioniert. Die Apotheke mit ihren Lieferwegen sorgt für den Nachschub, verteilt ihn an die Praxen und da wird er verimpft.
Was muss aus Ihrer Sicht sich jetzt ändern, was die Impfquote angeht und den Impfstoff?
Also ich glaube, Impfstoff müsste man natürlich jetzt, ich sag mal, fast Dauerauftrag bei BioNTech einsagen. Das ist ein Anspruch. Wir haben eine Liefererwartung von x Dosen. Dafür müsste man sich eigentlich erstmal darüber im Klaren sein, was brauchen wir perspektivisch? Und das führt unweigerlich zur Frage, wie geht man überhaupt mit den Impfquoten um? Wie kriegt man die Impfquoten hoch? Ich würde meinen, habe das auch immer gesagt, musste mir heftige Kritik anhören, dass warum ich mich so defätistisch äußern würde zur Impfquote. Aber eine Impfquote von 90 oder mehr Prozent ist schlichter unrealistisch. Die hat es in keinem Land der Welt gegeben. Gibt übrigens in keinem Land außer in Österreich eine Impfpflicht, muss man sich selbst in China nicht. Und insofern muss ich sagen, wie gehe ich damit um? Wir haben einen Teil der Bevölkerung, die wir nicht erreichen, mit der Notwendigkeit, sich impfen zu lassen. Und ich würde unverändert sagen, jeder Erwachsene tut gut daran, sich impfen zu lassen, weil Corona muss man nicht haben. Aber wir erreichen eben Leute nicht nur aus der Querdenker, das sind natürlich auch ein paar, aber das ist ja nicht die große Masse. Es gibt Leute, die sagen, ich werde halt nicht krank. Da gibt es prominente Beispiele für. Wir haben ein Problem, die Migranten zu erreichen. Das hat oft sprachliche Barrieren. Und wir erleben, dass gerade in sozial schwachen Schichten die Impfbereitschaft insgesamt niedriger ist. Und dazu kommt eine für mich fast unerwartet hohe regionale Komponente, also extrem schlechte Impfquoten im Südosten und extrem gute im Nordwesten. Also Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, tolle Impfquoten, in Sachsen in Teilen unter 50%. Und da braucht man sich nur die Inzidenz angucken, dann weiß man, wie relevant eine Impfung ist.
Ja, das ist vollkommen richtig. Wie stehen Sie zu Bußgeldern für Impfverweigerer?
Ja, wenn man sich jetzt überlegt, wer lässt sich nicht impfen, ist das ja eine ganz spannende Diskussion. Es soll ja keine Impfzwang geben. Impfzwang wäre die zwangweise Vorführung, sondern eine Impfpflicht, die aus meiner Sicht schon daran scheitert, dass sie niemand überprüfen wird. Warum? Wir wissen ja überhaupt nicht individuell, wer geimpft ist und wer nicht geimpft ist. Es gibt keine Stelle in Deutschland, die weiß, Herr Müller ist geimpft und Herr Schmitz nicht. Das gibt es nicht. Das heißt, Sie müssten im Grundsatz aktiv den Nachweis an eine noch zu definierende Stelle bringen. Also Sie schicken jetzt bitte alle Ihre Impfnachweise an die Krankenkasse, das Einwohnermeldeamt, das Bundesministerium für Gesundheit, an wen denn auch immer. Die machen dann eine Excel-Liste und wissen danach, wer nicht geimpft ist. So, da geht's schon los. Also ich weiß gar nicht, wer geimpft ist und wer nicht geimpft ist. Das Zweite ist, wir wissen, es gibt Bevölkerungsgruppen, die sich nicht für Geld und gute Worte impfen lassen, die durch eine Impfpflicht wahrscheinlich eher noch radikalisiert. Wir sehen ja neben den Bildern von Intensivstationen jeden Abend in der Tagesschau die Bilder von Krawallen. Dass die sich jetzt nach einer Impfpflicht impfen lassen, da hat man zumindest gewisse Vorstellungsschwierigkeiten. Jetzt sagt man Bußgeld. Wenn ich nochmal rekurriere auf die Gruppen, die schwerpunktmäßig schlechte Impfquoten haben, dann fehlt mir ein bisschen die Fantasie, wie sie bei einem ALG-2-Empfänger ein Bußgeld von 2000 Euro eintreiben wollen oder in gewisse stark migrationsgetriebene Stadtteile gehen und da die Bußgelder eintreiben. Also das sind so Dinge, wo ich sage, die Diskussion muss man gar nicht aufmachen, weil man sie gar nicht zu Ende führt. Ich wäre sehr dafür, dass man versucht, die Leute anzusprechen, gerade was das Thema Migrationshintergründe angeht. Da gibt es durchaus Modellversuche, dass mit Imamen gesprochen wird oder mit Leuten, die da regional den Zugriff haben, denn häufig sind es ja sprachliche Schranken. Die wollen ja nicht krank werden, die Leute, aber sie kriegen einfach, erreichen die nicht. Und das hätte man viel früher machen können. Dann hätten wir uns eine Impfpflicht sparen können. Und wenn ich jetzt sage, die Impfpflicht führen wir jetzt für medizinische Berufe zum 15.03.22 ein. Da ist die Messe eh gesungen. Und dann die Allgemeine kommt dann im Sommer, wenn wir Inzidenzen unter 10 haben. Und um das weiter zu spinnen, jetzt haben wir schon mal die Frage geklärt, welchen Impfstoff sollen wir denn geben, gegen welche Variante, wie oft wollen sie den impfen, in welchen Abständen, welche Altersklasse, wer soll das impfen, wer lädt ein? Und solange man diese Fragen alle beantwortet, finde ich das eine super Idee mit der Impfpflicht. Wenn nicht, sollte man nochmal überlegen, ob das so schlau ist, sowas anzutreten.
Sie klingen nicht direkt wie ein Fan, würde ich sagen.
Was glauben Sie denn, wenn man die Booster-Impfung bekommen hat, wann dann die nächste Impfung für einen fällig wird?
Also wenn ich das wüsste, da könnte ich ja in noch mehr Talkshows auftreten als Karl Lauterbach. Also wir wissen zumindest im Moment, dass die Boosterimpfung sicherlich grundsätzlich eine gute Idee ist, wenn man 6 Monate oder länger die Impfung zurückliegend hat und dass damit offensichtlich auch tatsächlich weiterhin das Ziel erreicht wird, schwerer Verlauf und Tod wird gut geschützt, auch bei Omikron. Ob die tatsächlich eine sogenannte Sweet-Spot-Variante ist, wie es so schön heißt, also eine Variante, die zwar super ansteckend, aber relativ ungefährlich ist, das wissen wir nicht. Wenn das so wäre, hätten wir ja gewonnen, kriegt jeder, aber keiner wird krank. Solange wir das nicht wissen, müssen wir also impfen und das Delta ist ja im Moment auch noch dominierend. Damit sind wir erstmal safe. Und jetzt weiß keiner so genau, wie lange hält denn so ein Impfschutz an, denn auch nach den 6 Monaten war der ja nicht, ist ja nicht wie bei einem Streaming-Abo, nach 6 Monaten haben sie keinen Empfang mehr, sondern das fällt ja langsam ab. Also diese Panik war auch ein bisschen übertrieben. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, bei immungesunden Menschen jungen und mittleren Alters reicht es vielleicht. Bei Älteren ist die Immunantwort immer schlecht und wahrscheinlich wird man die eher, würde ich jetzt mal vermuten, ungeschützt, vielleicht jährlich mal boostern müssen, wie mit so einer Grippe. Das ist aber, glaube ich, noch wirklich offen die Frage, wenn sich dieses Virus tatsächlich immer weiter abschwächen sollte, wäre das wunderbar, dann würde natürlich der Impfdruck auch weniger werden. Aber das ist noch, glaube ich, zu früh, das jetzt zu spekulieren.
Ich bin ja davon ausgegangen, dass wir 10% der Bevölkerung nicht zum Impfen kriegen, weil die einfach sich nicht impfen lassen wollen. Würde denn eine Impfquote, Sie sagten, glaube ich, eben, Sie glauben nicht, dass wir 90% erreichen. Ist das so schwierig oder wie stellen Sie, was glauben Sie, was wir für eine Impfquote haben müssten?
Also, man muss jetzt
die Herdenimmunität. Ja,
also, die Herdenimmunität, die wird man nicht bekommen. Warum? Die Herdenimmunität funktioniert im Grunde immer nur dann, wenn Sie so praktisch einen Zustand erreichen, wo sich Menschen untereinander nicht mehr anstecken können. Wir wissen aber, selbst die Geimpften können sich anstecken, können auch andere anstecken, werden halt nicht mehr krank, aber sie tragen das Virus weiter. Also, Herdenimmunität, dieses Konstrukt kann man abhaken. Das gibt's nicht. So, jetzt ist die Frage Impfquote. Woran mache ich die fest? Gesamtbevölkerung, über 18-Jährige, über 5, über 11. Ich würde sie bei den über 18-Jährigen festmachen, da liegen wir ganz gut, da liegen wir nahe 80, vielleicht sogar drüber, über 80%. Die RKI-Zahlen sind ja nicht so ganz valide. Und was man nicht vergessen darf, die Genesenen muss man ja on top zählen. Und wir haben jetzt offiziell 6 Millionen Genesene, Dunkelziffer mindestens mal 2, vielleicht auch mal 4, wer weiß es denn. Ich möchte wetten, dass wir wahrscheinlich Millionen Genesene geimpft haben. Aber wenn man nur die 6 Millionen nimmt, dann sind wir irgendwo bei Mitte, Ende 80. So, und dann kommt die Gruppe unter 18, das sind 14 Millionen Menschen. Jetzt ist die Impfung bei 11- bis 17-Jährigen noch mit einer relativ guten medizinischen Datenlage zu befürworten. Da kann man sagen, ja, die sind zwar nicht gefährdet, aber die werden auch durch die Impfung nicht krank, also die kann man wahrscheinlich impfen. Der sittliche Nährwert ist vielleicht limitiert, aber gut. Dann haben wir die Gruppe der 5- bis 11-Jährigen, die jetzt in den Fokus rückt, die nach allem, was wir wissen, normalerweise nicht krank wird, schon gar nicht schwer, die wir jetzt mit einer Impfung beglücken wollen. Die Daten kommen von 3000 geimpften Kindern. Und das ist der Grund, warum sich Professor Mertens von der STIKO auch so zurückhaltend geäußert und den Spruch, den er jetzt eben jetzt immer vorgehalten wird, seinen 7-jährigen Kind wird er nicht impfen lassen.
Das verstehe ich nicht, muss ehrlich sagen. Jeder Fernsehzuschauer sagt doch ja, hallo.
Ich würde es auch nicht machen. Ja. Ich würde meinen 7-Jährigen auch nicht impfen lassen. Und er begründet das ja auch. Und das ist immer das Schwierige. Deshalb, das ist das Problem, wenn Sie 83, es ist ja schon schwierig mit 83 Millionen Bundestrainern, mit 83 Millionen Virologen wird es noch schwieriger. Sie müssen ja eine Impfung, und das ist ja das Entscheidende, wenn man Thema Herdenimmunität abhakt, dann ist die Impfung Individualschutz. Da ist sie ohne Frage sinnvoll. Je älter, je besser, weil je wahrscheinlicher werden sie krank. Bei einem Kind von 5 bis 11 ist die Gefahr, wenn das Kind gesund ist, schwer zu erkranken, nahe null. Warum impfen sie es überhaupt? Jetzt kann man sagen, okay, da ist vielleicht ein Immungeschwächter in der Familie. Das wäre ein Grund, würde ich sagen, ja, macht Sinn. Damit das Kind nicht selber nicht erkrankt, aber das Virus weiterträgt. Sie müssen aber jetzt davon ab natürlich sehen, gibt es eine Gefährdung für das Kind durch die Impfung? Und wir wissen, bei den Jugendlichen haben wir 1 zu 10, 1 zu 12.000 Fällen Herzmuskelentzündung gesehen. Meistens folgenlos ausgegangen, aber eine Herzmuskelentzündung für einen 15-Jährigen ist jetzt kein Spaß, der sonst kerngesund war. Wenn sich das auf 5- bis 11-Jährige runterbrechen, wird das Ganze noch absurder. Und wenn ich natürlich eine Nebenwirkungsquote von 1 zu 10.000 habe und habe nur 3.000 Kinder in der Studie, dann gehen mir alle Nebenwirkungen, die seltener als 1 zu 3.000 sind, durch. Weiß ich nicht. Und deshalb ist die Argumentation von Mertens zu sagen, lasst uns jetzt mal warten. Vorerkrankte Kinder, Kinder in besonderen Lebensverhältnissen, ja. Allgemein nicht. Wir kriegen jetzt wahrscheinlich 1 Million Daten aus den USA, die impfen ja fröhlich durch die Gegend und dann werden wir sehen, gibt es diese Impfung, vielleicht ist ja auch nichts, dann kann man das vorbehaltlos empfehlen. Aber aus diesem Gesichtspunkt würde ich im Moment auch sagen, mein 5- bis 11-jähriges Kind, was ansonsten gesund wäre, würde ich auch nicht impfen lassen.
Sie haben Anfang September prognostiziert, dass im Frühjahr 2022 Schluss mit Corona ist. Würden Sie diese Prognose heute wiederholen im Dezember 2021?
Ja, ich glaube, dass wir ob es jetzt März oder April ist, ich glaube, dass wir im Frühjahr, Frühsommer durch sind. Also alle sagen so um Ostern rum, vielleicht ein bisschen später, dann haben wir quasi 3G, dann sind alle geimpft, genesen oder gestorben. Das Virus läuft jetzt so schnell durch, dass wir eine hohe Durchseuchung haben, werden sich nicht alle anstecken, aber letztendlich sich weitgehend alle. Und das Virus ist da nicht weg, aber es wird dann aus der epidemisch-pandemischen Lage ein endemisches Virus. Also es wird sozusagen normaler Bestandteil des Krankheitsgeschehens, wie Influenza mit jahreszeitlichen Peaks. Das heißt ja sehr saisonal, das Virus. Also im Sommer wird nicht viel sein. Das wird auch im Herbst wieder hochgehen. Wahrscheinlich müssen wir deshalb auch nochmal die Älteren boostern. Aber dieses insgesamt dieses Infektionsgeschehen, und das sehen eigentlich die allermeisten Virologen, sonst würde ich mir das ja auch Kraft eigener Wassersuppe nicht zutrauen, so eine These aufzustellen. Die sagen einfach, in der westlichen Industrienation, das muss man ein bisschen reduzieren, die zum einen eine gewisse Durchseuchung haben, die eine relativ hohe Impfquote haben, 50 Gesundheitswesen, ist davon auszugehen, dass wir Ende des Winters, der kalten Jahreszeit, wahrscheinlich ein so starkes Amt, dass das im Wesentlichen durch ist, ja. Und dann auch nicht mehr mit diesen Riesenwellen nachkommt, es sei denn, es kommt jetzt die Monstermutante, was ja nicht auszuschließen, aber auch nicht unbedingt zu erwarten wäre.
Wie läuft der Winter? Also haben wir da nochmal größere Einschnitte? Ist das etwas, was jetzt einfach auf relativ konstant hohem Niveau durchläuft?
Schwierig zu sagen. Also wir hätten ja, um Einheit, uns Frau Merkel ja zu Weihnachten nochmal einen Lockdown kredenzt. Sie wollte sich ja mit einem erneuten Lockdown zum exakt gleichen Tag ein Jahr später nochmal verabschieden. Das ist glücklicherweise gescheitert. Und mit Sicherheit hätte man uns dann die jetzt sinkenden Zahlen als Erfolg des Lockdowns verkauft. Auch wenn schon beim letzten die Uni München nachgewiesen hat, dass dieser Effekt eigentlich schon vor dem Lockdown eingetreten ist. Warum? Ist ja auch ganz logisch. Es ist ja nicht die Frage, bringen Kontaktbeschränkungen was? Das ist ohne Frage richtig. Natürlich bringt es was, sich weniger zu treffen. Das ist ja ein No-Brainer. Ob es was bringt, Restaurants zu schließen, da kann man schon anderer Meinung sein. Und dass die Friseure nicht die Treiber der Pandemie waren, ist mittlerweile auch jedem klar. Aber was natürlich nicht zu unterschätzen ist, wenn wir dieses Ansteigen von Zahlen haben, was ihnen ja auf Schritt und Tritt bewegt. Also das Erste, was Sie morgens sehen, sind ja die Corona-Zahlen. Ja, also früher gab es den Börsenticker, jetzt kriegen Sie den Corona-Ticker und kriegen erstmal wieder so und so viele tot und ganz furchtbar. Das macht ja was mit den Leuten. Und wenn die Zahlen so hochschießen, sagt sich jeder, ob geimpft oder nicht, naja, das ist jetzt nicht so schön und ändert zum Teil für einen selber nicht merklich sein Verhalten. Sie werden vorsichtiger, die Leute machen weniger. Und das haben wir bei allen Lockdowns gesehen. Wenn das richtig abgeht mit den Zahlen, dann halten die Leute inne, bis auf so ein paar, die eh völlig verpeilt sind. Aber der Normalbürger wird dann zurückhalten und dann haben sie nach ein, zwei Wochen kippt das Thema. Das hängt, läuft ja immer nach. Das ist ja nicht, was wir heute machen, sehen sie in 2, 3, 4 Wochen. Deshalb ist es natürlich auch Wohlfall jetzt zu sagen, ja, die Zahlen sinken, aber die Todeszahlen steigen. Natürlich steigen die Todeszahlen, weil die, die jetzt sterben, sind die, die sich vor 3 bis 4 Wochen infizieren oder vor 5 Wochen zum Teil. Und deshalb glaube ich, die Zahlen sinken. Ob sie jetzt nochmal hochgehen und das vielleicht so in so einer Art Dauerwellenbewegung, das ist ganz schwer abzuschätzen. Da bräuchte man schon prophetische Gaben.
Ich meinte mehr mit Blick so, also fürchten Sie nochmal einen Lockdown oder ähnliches?
Also ein Lockdown, das nennt man ja alles, wird ja anders genannt. Also ich glaube, man könnte, wenn man konsequent 2G machen würde und das auch kontrolliert, das wäre schon ein scharfes Schwert, wäre natürlich für die Ungarn nicht so lustig. Damit würden sie aber sicherlich mehr Effekt erreichen als mit einem pauschalen Lockdown, den jeder unterlaufen kann und auch unterlaufen wird. Das war in Berlin damals wunderbar zu sehen. Es war Lockdown, alle Kneipen hatten die Fenster zugeklebt und sie gingen dann durch den Keller rein, war ja alles auf. Und insofern, das bringt ja nicht wirklich was. Und die Menschen, die nicht an Corona glauben, da glaubt auch niemand im Ernst, dass die sich an solche Maßnahmen halten, die gerade die unterlaufen. Also deshalb glaube ich, wir werden ein relativ hohes Niveau haben über den Winter, aber ich glaube, diese ganz harte Phase mit ein bisschen Glück vorbei. Aber das ist ein bisschen spekulativ.
Glauben Sie oder sollte man aus moralischen Gründen, es gibt ja noch keine politische Anordnung, Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen untersagen, sollte man die lieber absagen, so Junges-Sitzung, Karnevalssitzung und Tanzbälle und was ist alles?
Für also das ist ganz, eine ganz schwierige Entscheidung. Ich kann Ihnen sagen, wir haben zum Beispiel einmal im Jahr, gibt es in Berlin, eigentlich von uns und den Kammern veranstaltet, so Treffen des Gesundheitswesens. Das haben wir tatsächlich für den Januar abgesagt mit 600 Personen. So. Das hat allerdings, muss man offen zugeben, natürlich auch eine gewisse Signalwirkung. Das war auch einer der Beweggründe. Ich glaube, wenn Sie 2G und meinetwegen bei so einer Veranstaltung, würde ich sagen, kann man tatsächlich auch mal 2G plus machen, was sonst ja schon fast schikanöse Züge hätte fürs Restaurant. Aber wenn man sagt, man macht jetzt konkret eine Karnevalssitzung und macht die mit 2G plus, dann glaube ich, kann man das in einem entsprechenden Setting relativ sicher machen. Sie sind ja nicht gefeit, dass es da Infektionen gibt, aber man muss auch klar sagen, grundsätzlich ist dem Außentreiben mehr Raum einzuräumen als dem Inneren. Wir haben erlebt, das Theater um das Spiel in Köln, Riesengeschrei. Es gab war kein Superspreader-Event. Das hat keiner mehr großartig nachvollzogen. Da ist nicht viel passiert. Dito, 11.11. in Köln und auch in Düsseldorf. Auch da haben wir keinen steilen Anstieg gesehen. Warum? Erstmal war es draußen. Zweitens sind eben relativ viele Menschen auch geimpft. Und insofern ist das, glaube ich, nicht überzeugend.
Und es waren scharfe 2G-Kontrollen, zumindest in Düsseldorf.
So, und dann muss ich sagen, also mit 2G, dann sind sie relativ sicher. Und selbst auf einer Großveranstaltung, wenn alle geimpft sind oder genesen und selbst wenn da ein paar angesteckt sind, dann ist ja keiner wirklich von Krankheit gefährdet. Das einzige Problem könnte sein, und das wird ja dann immer argumentiert, dass die, die da sind, ja danach sich in anderen Kreisen wieder bewegen. Also nehmen wir an, da ist dann jemand Altenpfleger, ist auf einer Karnevalssitzung, der ist selber geimpft und hat so nichts und geht danach wieder ins Heim und würde möglicherweise eine Infektion ertragen. Das können sie aber durch eine gewisse Testintensität, glaube ich, unterhalten. Deshalb glaube ich, man kann das relativ sicher machen. 100% gibt es eh nicht. Aber es bleibt natürlich für viele so der unangenehme Beigeschmack. Auf der anderen Seite, das geht ja nicht mehr weg. Also irgendwie müssen wir uns irgendwann mal wieder an eine gewisse Normalität gewöhnen. Und ich würde schon sagen, dass Sie eine Veranstaltung relativ verantwortungsbewusst durchaus machen können.
So. Also wir sind ja etwas zurückhaltender. Wir haben ja eine vulnerable Gruppe teilweise auch. Aber zum Beispiel unsere Heimatabende im Henkelsaal mit 500 Leuten, die haben wir abgesagt. Und die werden wir auch für Januar absagen. Ja, weil uns das einfach zu ungewiss
ist. Das ist ja allen zu heiß. Ja, jetzt nehmen wir an, da werden dann 100 krank, dann stehen ja, sie natürlich
dann stehen wir
nicht schön dumm da. Also ja. Das ist aber bei vielen tatsächlich, glaube ich, eher so ein Gefühl. Also ich glaube schon, man kann auch solche Veranstaltungen im Rahmen sicher gestalten. Da Restrisiko bleibt das.
Also doch, ich war bei einer Veranstaltung mit 2G Plus.
Ja.
Und kriegte dann am Morgen hatte ich eine rote Warnmeldung in meiner Corona-App und mein Gegenüber war
hatte da Corona. Was.
Ja, also da kriege ich natürlich auch schon Bedenken.
Ne? Das kann ich natürlich im Restaurant genauso.
Ja, genau. Ne? Also das war ja auch.
Also Restrisiko bleibt. Aber wenn man halt voll geimpft ist, ist das eben kalkulierbar.
Klar. Wie beurteilen Sie die Arbeit der Gesundheitsämter in der Pandemie?
Naja, also
arbeiten die noch mit Fax oder haben die jetzt schon mehr Geräte?
Ich glaube, manche haben tatsächlich auch jetzt schon Computer. Aber nein, also das soll jetzt nicht so flapsig. Gesundheitsämter sind natürlich in keiner Weise auf sowas vorbereitet gewesen, weder personell noch apparativ noch von der gesamten Organisationsform. Und insofern, glaube ich, haben die, soweit es möglich war, einen guten Job gemacht. Aber es war völlig klar, und das haben ja auch einige, ich glaube hier sogar aus Düsseldorf, Leiter des Gesundheits, relativ klar gesagt, Leute, das ist eine Kontrollillusion, dass ihr meint, wir könnten jetzt Infektionsketten nennenswert nachverfolgen. Und insofern, glaube ich, hat man hier den Gesundheitsämtern auch was um den Hals gegeben, was eigentlich unerfüllbar war. Also das war ein Anspruch, der ist nicht erfüllbar. Und allein eine Infektionskette, selbst mit der App, jeder, der die App hat, weiß, dass sie manchmal Meldungen kriegen, die sind dann 8 Tage alt. Ja, dann setzen nicht mal hin und versuchen mal zu rekapitulieren, wenn sie in den 8 Tagen gesehen haben. 3/4 davon kennen sie gar nicht, weil sie mit denen beim Bäcker in der Schlange standen. Also das ist gar nicht leistbar und ich glaube, die Gesundheitsämter haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen tollen Job gemacht. Zeigt uns aber auch, wir sind in dem Bereich überhaupt nicht gut aufgestellt und das muss so eine Lehre aus der Pandemie sein.
Ja, das ist also eine Digitalisierung und der Gesundheitsämter.
Digitalisierung und klare Aufgaben zuteilen. Was sollen die machen, was sollen sie nicht machen? Es ist ja so, wir waren für die Pandemie überhaupt nicht ausgerüstet. Der Katastrophenschutz, der ist ja im Kriegsfalle Bundessache, ansonsten ist das Ländersache und die Länder haben nichts gemacht. So, also keiner hatte Maskenschutz. Also Sie wissen, das Theater kennen Sie alle noch vom letzten Jahr. Da muss man, glaube ich, schon jetzt irgendwie mal überlegen, wie man das perspektivisch in der Zukunft handhaben will.
Na, Düsseldorf hatte ja mitten in der Pandemie den Leiter des Gesundheitsamtes gewechselt oder gekündigt. Wie haben Sie die Situation wahrgenommen für das Gesundheitsamt hier in Düsseldorf, gerade in der Pandemie?
Würde ich mich jetzt schwer tun, war ja in Berlin und in Düsseldorf. Ich hatte den Eindruck, es ist überall stetes Bemühen, aber sie haben hinter vorgehalten, haben wir mit den Kollegen gesprochen, haben die alle gesagt, wir sind eigentlich blank, wir können da gar nichts nachvollziehen. Das ist, die Politik tut immer so, aber letztlich war das nicht wirklich durchzuhalten. Und ich hatte den Eindruck, bei relativ niedrigen Zahlen waren die schon blank.
Ja. Ja, jetzt sind wir fast am Ende unseres Podcasts. Es kommt die berühmte Abschlussrunde von Christian. Schnelle Fragen, schnelle Antworten. Christian.
Die funktioniert nach einem ganz einfachen Prinzip. Wir stellen Ihnen eine Frage, Sie kriegen 2 Antwortmöglichkeiten, dürfen eine von beiden nehmen, beide nehmen oder sich eine neue ausdenken.
Okay.
Wenn Sie sich krank fühlen, wozu neigen Sie? Eher zur Selbstdiagnose oder zum Besuch einer Kollegin oder eines Kollegen?
Zur Selbstdiagnose.
Ja, das ist erwartet. Welches Vorurteil über Orthopäden trifft eher zu? Orthopäden sind alle sportlich oder Orthopäden sind alle handfest?
Also sportliche Orthopäden gibt es eine ganze Reihe. Das ist, glaube ich, schon, die Kollegenschaft ist schon recht sportnah.
Da Sie viel in Berlin sind, wie Sie ja gesagt haben, was sollte man aktuell unbedingt in der Hauptstadt gesehen haben? Den neu eröffneten Flughafen oder das Berliner Schloss?
Dann auf jeden Fall das Berliner Schloss, weil der Berliner Flughafen ist ja auch nicht wirklich neu, sondern er ist ja, und das merkt man ihm an jeder Schraube an, er ist halt, hat ja schon 10 Jahre rumgestanden und ist vor 20 Jahren geplant worden. Insofern war das sicher kein großer Hof. Das Stadtschloss sieht zumindest von außen nett aus.
Sehr gut. In welcher Talkshow sind Sie am liebsten zu Gast? Bei Anne Will oder bei Markus Lanz?
Bei Markus Lanz habe ich bisher leider 2-mal absagen müssen, weil es wirklich terminlich nicht passt. Deshalb kann ich den Vergleich nicht treffen. Anne Will war sehr angenehm.
Ja, da sind wir ja schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich danke ganz herzlich unserem Gast Dr. Andreas Gassen, unserem Moderator Christian Herrendorf, unserem Mann für die Technik Thorsten Runte vom Podcast Studio NRW, unseren Ideengeber Rudolf Schulte und Vizebass Sebastian Juli, dem Interpreten des Jungesliedes Mayo Velvo. Und alle Folgen unseres Podcasts und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.düsseldorferjunges.de und auf unserer Facebook-Seite. Und jetzt jeden Dienstabend Matz ab das Jungeslied.
Nirgends ob die schöne Welt mich das Leben so gefällt, als wo ich mein Heimat fand, als ne Düsseldorfer Jung, als wo ich mein Heimat fand, als ne Düsseldorfer Jung. Hell strahlt jolne Sonne schien über unsere schöne Ring, wo ich froh mi Lätsche sang, als ne Düsseldorfer Jung, wo ich froh mi Lätsche sang, als ne Düsseldorfer Jung. Ach, dat Lätsche war so nett, wat min Mam gesungen hätt, wenn ich ab ihr Schuss gesprung, als ne Düsseldorfer Jung, wenn ich ab ihr Schuss gesprung, als ne Düsseldorfer Jung.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.